Liebe Monika, vielen Dank für die Einladung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zuerst die zwei obligaten juristischen Dias. Es könnte sein, dass ich über den Tellerrand schaue und Ihnen Sachen erzähle, die nicht in der Fachinformation stehen. Das darf ich, die Industrie darf nicht. Ich könnte eigentlich nach Hause gehen. Der erste Redner hat das perfekt dargestellt. Antibiotika brauchen wir nicht und damit ist die Sache eigentlich erledigt. Sie wissen, der Krankheitsverlauf kann sich ziehen. Wir haben vielleicht am Anfang Fieber, Kopfschmerzen, Nasensekret und Husten und das zieht sich. Das Wichtigste ist, und das ist, glaube ich, die Key Message von heute, eine akute Sinusitis ist eine Virusinfektion. Und noch haben wir keine Therapie. Wir wissen, dass wir bald den Rhinoviren vielleicht was kriegen. Das sind die ersten Publikationen unterwegs, aber es wird dann nicht auf den Markt kommen, weil es dann für spezielle Patienten übrig sein wird, weil die anderen wird sein aussitzen, die Therapie ist zu teuer. Erkrankungsdauer bei Rhinoviren, Sie sehen, bis zu 44 Tage kann das dauern. Und viele Patienten leiden darunter 2-3 Wochen. Über die symptomatische Therapie spreche ich heute nicht. Das kommt noch, das ist nicht mein Thema. Erregerspektrum. Die ersten 8 bis 10 Tage, wie gesagt, sind Viren. Da gibt es viele, aber wir können nichts dagegen machen. Dann kommen die ersten Bakterien, die vielleicht eine Rolle spielen. Und das sind altbekannte Pneumokokken und Haemophilus influenzae, die Moraxella vielleicht, über deren Pathogenität man streiten kann, und irgendwelche anderen, die in Wahrheit nicht wirklich eine Rolle spielen. Geht der Prozess länger, müssen wir daran denken, dass wir dann auf einmal Anaerobia drinnen haben, die vorher keine Rolle gespielt haben. Wir haben auch heute schon gehört, es ist eine Virusinfektion. Und nur 0,5%, die Literatur schwankt, je nachdem welches Literaturzitat man sucht, von 0,2 bis 2% gehen über in eine bakterielle Infektion. Diese Zahlen merken Sie sich bitte. An mich ist die Frage gestellt worden, so, was machen wir jetzt mikrobiologisch? Hineingefahren mit einem Abstrichtupfer ist man ja schnell irgendwo, nur ein Nasopharynx-Abstrich ist sinnlos. Da kultivieren Sie die normale Flora, wenn Sie Glück haben. Das heißt, wenn Sie es wissen, genau wissen wollen, müssen Sie aspirieren. Und dann hängt es davon ab, wie viele Bakterien nachgewiesen werden. Also man kann sich das merken wie beim Harnwegsinfektion. Sozusagen, wenn mehr als 10 hoch 5 koloniebildende Einheiten vorhanden sind, dann dürfte das eine Infektion sein. Aber das Wichtigste wieder, die Normalflora beachten. Das zweite ist, das Problem haben Sie sicher nicht, bei Ihnen ist die Mikrobiologie gleich rechts ums Haus, die Transportwege. Denn wenn einerseits, das sind inzwischen alte Abstrichmedien verwenden, wenn die Medien nicht optimal sind, wenn das, was Sie abgestrichen haben, am Weg ins Labor austrocknet, werden Sie das falsche Bakterium nachweisen oder überhaupt nichts. Und die Infektiologie ist prinzipiell immer sehr wichtig. Sie behandeln bitte Patienten und nicht mikrobiologische Befunde. Das passt vielleicht nicht ganz, aber es geht noch um Folgendes. Wir wissen, Patienten können nicht wirklich immer Sputum produzieren. Manche geben uns Speichel ab und glauben, dass wir ihnen dann abnehmen, dass das Sputum ist. Das eine Problem. Das andere Problem ist die Transportzeit. Wir wollen nachweisen, das ist zwar Sputum hier, Haemophilus und Pneumokokken. Nur, wenn der Spuckerling irgendwo steht und den Weg ins Labor nicht rechtzeitig findet, sterben die hier alle ab, die Anaerobia noch viel früher. Das heißt, wenn Sie Anaerobia suchen, entsprechendes Medium einschicken, rascher Transport, und Kolonisationsbakterien, die robuster sind, überwuchern ihr Material und sie kriegen dann einen Befund, wo steht Pseudomonas. Sie denken sich, ui, der Patient ist krank, graben, es gibt ja keine oralen Antibiotika mehr gegen Pseudomonaden, ein Beta-Lactam-Antibiotikum aus, nur in Wahrheit ist es ein Transportfehler gewesen. Was finden Sie primär? Pneumokokken, Haemophilus neben den genannten Viren. Und alles andere ist selten. Und auch bei den Staphylokokken ist Vorsicht geboten. Sie wissen, die Nase kann besiedelt sein. Das heißt, Normalflora immer beachten. Es gibt auch so eine sogenannte Störflora, ich zeige sie dann gleich. Das sind Bakterien, die physiologischerweise vorkommen und dazu beitragen, dass das Gleichgewicht dort bestehen bleibt und sozusagen die pathologische Flora nicht überhand nimmt. Sie haben hier dargestellt die normale Flora. Sie sehen, Diphtheride finden Sie, Fusobakterien können Sie finden, Haemophilus, Moraxella catarrhalis, nicht zu vergessen, Propionibakterien, Akne. All das ist physiologisch, auch die Anaerobia, Peptostreptokokken hier sind physiologisch, Prevotella ist physiologisch. Und da unten haben wir unsere Pneumokokken, die auch physiologischerweise hier vorkommen können. Die akute Sinusitis ist primär, wie gesagt, eine Virusinfektion, das heißt Influenza, Parainfluenza oder Rhinoviren, die sind die häufigsten. Und die akute kann natürlich einmal bakteriell sein, aber dann haben wir auch hier wieder unsere Pneumokokken vor allem. Nosokomialis, daran denken, die sind dann sehr häufig, Pseudomonaden, Serratia, sozusagen klassische Krankenhauserreger, die dann dort eine Rolle spielen können. Sie fragen sich jetzt, was bringt hier Prevena? Wir wissen von vielen Infektionen, Pneumokokken, Meningitis, Pneumokokken, Pneumonie, dass wir mit der Einführung des konjugierten Impfstoffes eine deutliche Reduktion der invasiven Pneumokokkeninfektionen hatten. Nicht nur bei jener Gruppe, die geimpft werden, das sind die Kinder. Sie wissen, Prevena 7 war offiziell nie für die Erwachsenen zugelassen, aber aufgrund der Herdenimmunität kam es auch zu einer deutlichen Reduktion bei den Erwachsenen. Der Prevena 13, der Nachfolger, ist jetzt auch für Erwachsene zugelassen. So, welches Einfluss hat nun die Impfung? Und wir sehen, dass die Impfung dazu geführt hat, dass die Pneumokokken zurückgegangen sind. Aber es herrscht ja erwartungsgemäß ein Verdrängungswettbewerb und dafür die Hämophilie wieder zugenommen haben. Daran muss man denken. Nämlich auch für die zukünftige Therapie unter Umständen, wenn die Impfung flächendeckend verwendet wird. Wir haben gesagt, überwiegend Viren, nur 0,5% bekommen eine bakterielle Infektion, das heißt im Umkehrschluss, 99,5% unserer Patienten brauchen kein Antibiotikum. Wie gesagt, das ist Therapie, aber mein Thema ist die antimikrobielle. Placebo versus Antibiotikum. Hier in den ersten 7 Tagen ganz klar, das Antibiotikum hat keinen Benefit und keine Auswirkung auf die Erkrankungsdauer. Das zeigen auch viele Studien hier zusammengefasst im Lancet 2008. Placebo, Antibiotikum. Und Sie sehen, Sie können würfeln, es ist gleichgültig, was Sie den Patienten geben. Das Antibiotikum hat für den Patienten keinen Benefit. Meta-Analysen kommen im Prinzip zu demselben Schluss. Der Vorteil für das Antibiotikum ist marginal. Wenn überhaupt. Rezenteste Publikation aus dem JAMA, auch hier wieder Amoxicillin und die Kontrollgruppe. Und wenn Sie sich anschauen, es gibt zwar einen kleinen Unterschied, am Tag 7, aber schlussendlich kein Unterschied, ob Sie ein Penicillin-Antibiotikum geben für die Pneumokokken, darauf ist das zugeschnitten, oder ein Placebo. Es hat sich also nichts geändert. Wenn man sich auch weiter die Daten näher anschaut, am Tag 7 hat man den Eindruck, es gibt einen kleinen Vorteil, der aber am Tag 10 schon wieder weg ist. Auch bei der Relapsrate ist kein signifikanter Unterschied, genauso wenig bei der Rekurrenzrate. Das Einzige ist, dass die Patienten scheinbar in der Antibiotikagruppe zufriedener sind. Wahrscheinlich deswegen, weil was passiert ist. Wie schaut es bei den Kindern aus? Dort fürchtet man sich ja vielleicht mehr. Amoxicillin, Clavulansäure, schon also stärker wirksam, und Placebo, auch hier kein Unterschied. Die Frage ist hingegen, schaden wir den Patienten? Naja, das könnte schon sein. Number to treat. Und Sie sehen, wie viele Patienten Sie behandeln müssten, damit Sie vielleicht einen Benefit haben. Eine sehr hohe Anzahl eigentlich. Was sagen die Amerikaner 10 Jahre früher? Dasselbe, es hat sich nichts getan. Symptomatische Therapie, und wenn der Patient unter der symptomatischen Therapie besser wird, haben wir den Beweis für das Virus angetreten und ein weiteres Prozedere, sprich Antibiotika, sind nicht notwendig. Ist der Patient schlechter geworden, können wir daran denken, dass vielleicht ein Antibiotikum notwendig ist. Die Paul-Ehrlich-Gesellschaft publiziert ja auch alle 3 Jahre circa Richtlinien für die orale Antibiotikatherapie für die verschiedenen Entitäten. Es war jetzt gerade das Update 2012. Das wird wahrscheinlich in den nächsten 3 bis 4 Monaten auch als Publikation erscheinen und dann unter der Homepage von der Paul-Ehrlich-Gesellschaft zum Downloaden sein. Sie sehen auch hier, bei schwerem Verlauf sozusagen, wenn der Virus nicht mehr wahrscheinlich ist, als Aminopenicillin, weil es auf die Pneumokokken zugeschnitten ist. Cephalosporine 2-3 bei Risikofaktoren oder schwerem Verlauf, nur hier ist zu sagen, Kave. Was bei den Cephalosporinen nicht einfließt, in dieser Tabelle momentan, ist die schlechte Bioverfügbarkeit. Bis auf ein Oralcephalosporin wird keines suffizient resorbiert. Das Einzige, was gut resorbiert wird, ist Cefalexin. Das wird zu 80% resorbiert. Alle anderen haben eine Resorptionsquote von 50% fallend. Und wenn Sie dazu noch einen Protonenpumpenhemmer schlucken, fallen die Verästerten auf 25% Resorptionsquote zurück. Das heißt, Sie können gleich Placebo geben. Beziehungsweise der Patient wird von selbst gesund und sicherlich nicht für das Cephalosporin. Den Beta-Lactamase-Inhibitor brauchen Sie bei den Pneumokokken nie. Den können Sie manchmal benötigen bei Hämophilie. Doxycyclin, eine gute Alternative. Moderne Quinolone, die sind deswegen auf Evidenzlevel B zurückgestuft, nicht weil sie nicht wirksam sind, sondern weil man schlicht und einfach verhindern will, dass sie übermäßig eingesetzt werden. Wegen sozusagen möglichen Kollateralschäden, dass es zur Resistenzentwicklung kommt im Gramm-Negativ-Bereich bei Escherichia coli. Das, was ganz wichtig ist, und darüber müssen wir uns auch unterhalten, sind die Makrolide, weil die diesbezüglich sehr gerne gegeben werden, nur ein gewisses therapeutisches Problem haben. Nämlich dann, wenn es um Haemophilus geht. Bei Pneumokokken wissen wir, sie wirken, allerdings wir haben, während wir de facto keine penicillinresistenten Pneumokokken haben, haben wir sehr wohl makrolidresistente Pneumokokken, das ist circa derzeit 10%, war schon etwas höher mit 15%, dürfte allerdings mit der Einführung der Prävenalimpfung rückläufig sein, weil die Infektionen mit Pneumokokken rückläufig sind. Allerdings, bei Haemophilus wirkt keines der am Markt befindlichen Makrolide wirklich ausreichend. Hier dargestellt ist das Claritromycin, was am meisten verkauft wird. Sie können die Resistenzdaten alle nachlesen auf www.eucast.org. Und Sie sehen dann hier die MHK-Werte und das ist alles nicht im therapeutischen Bereich. Das Azithromycin, welches das gegen Haemophilus am stärksten aktive Makrolid ist, ist genau hier am Cut-off. Das heißt, wenn wir aufgrund der Einführung des Prävenars einen Shift im Erregerspektrum haben in den nächsten Jahren, werden wir ein Problem kriegen hier mit den Makroliden, weil die hier keine ausreichende Aktivität haben. Wie schaut es aus mit den Quinolonen? Bei den gramnegativen Erregern sind die Quinolone, die Sie derzeit am Markt haben, alle gleich aktiv. Da ist de facto kein großer Unterschied. Klinisch gesehen vor allem. Der Unterschied ist bei den Streptokokken und hier vor allem bei den Pneumokokken. Und das ist extrem wichtig, vor allem wenn man die Pneumokokken dann wirklich therapieren will, dass man sich bewusst ist, dass die Dosis beim Levofloxacin ausreichend hoch sein muss. Die Fachinformation hat ja auch deswegen bei der Pneumokokkenpneumonie die Mindestdosierung auf 750 Milligramm angehoben. Und eucast.org schreibt auch dezidiert, Azithromycin ist kontraindiziert, weil es einfach keine Aktivität hat. Ein Ofloxacin, die Vorläufersubstanz zum Levofloxacin, ist nicht ausreichend wirksam. Das Levofloxacin dann, wenn ich es ausreichend hochdosiere. Das ist der Vorteil von Moxifloxacin. Wie Sie sehen, die sehr niedrigen MHK-Werte, die an das Penicillin schon fast heranreichen. Und deswegen haben die mit Moxifloxacin eine deutlich bessere Aktivität gegen Pneumokokken. Bei Hämophilos sind die beiden vollkommen ident. Chronische Sinusitis. Da sehen Sie, dass der Einfluss des Antibiotikums hier sehr wohl zu einer Veränderung der Flora führen kann, die man dann, wenn ich dieses Erregerspektrum bei entsprechender Klinik wirklich habe, berücksichtigen muss und daher auch ein anderes Antibiotikum wählen muss. Für die reinen Pneumokokken reicht das klassische Amoxicillin und ist mehr als ausreichend und Sie können sich den Beta-Lactamase-Inhibitor sparen. Zusammenfassend, die akute Phase ist, sind wir uns alle einig, eine Virusinfektion, eine selbstlimitierende Infektion. Nur 0,5% der Patienten haben eine bakterielle Infektion und wir brauchen kein Antibiotikum. Auch wenn wir alle wissen, dass der Schnupfen oder hier die Sinusitis Hauptträger sind für die oralen Antibiotika in der kalten Jahreszeit. Die superakute Phase von der Woche 4 bis 12, sozusagen ein Mittelding, ein Antibiotikum ist hier empfehlenswert und in der chronischen Phase dann wieder deutlich kein Antibiotikum, sondern eher so anatomische Probleme abklären, autoimmunologische, inflammatorische. Aber das haben wir bei den Vorrednern schon gehört. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.